Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wer die Nachrichten einschaltet, vertraut darauf, verlässliche Informationen zu bekommen. Wer in die Kirche geht, tut dies im Vertrauen auf ein glaubwürdiges christliches Gegenüber. Doch angesichts der Krisen stellen sich viele die Frage, wer ist überhaupt noch glaubwürdig? Auch die Medien und die Kirchen haben an Vertrauen eingebüßt. Das ist jetzt unser Thema. Mir gegenüber sitzt Bischof Peter Kohlgraf und die Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten. Hallo.
Hallo. Hallo Anja. Herr Bischof, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Ja, da wir beide uns schon länger kennen, duzen wir uns, Bettina. Bevor wir darüber sprechen, wo ist konkret Vertrauen verloren gegangen? Zum Einstieg die Frage, Bischof Kohlgraf, in welchem konkreten Moment waren Sie zuletzt überzeugt und begeistert von der Arbeit der Kirche in dem Sinne, da sind wir unserem christlichen Anspruch gerecht geworden?
Ich fahre ja viel durch das Bistum, besuche Gemeinden, halte Visitationen, führe Gespräche und ich nehme einfach wahr, wie viel Menschen jeglicher Generation sozusagen, jung und alt, sich einsetzen für die Kirche, aber auch eben für andere Menschen im Jugendarbeitsbereich, im karitativen Bereich. Da passiert ganz, ganz viel und das überzeugt mich jedes Mal, was Menschen da investieren. Und das kann man sicherlich sagen, dass die Kirchen wahrscheinlich der Ort sind, wo am meisten Ehrenamt auch sich engagiert in dieser Republik. Also insofern, glaube ich, können wir damit auch wirklich etwas richtig Gutes in die Gesellschaft geben. Das ist so ein Beispiel. Aber ich erlebe auch in ganz vielen anderen Kontexten, auch unsere Hauptamtlichen, dass die sich um eine wirklich glaubwürdige Arbeit bemühen, mit all den menschlichen Grenzen, die immer da sind, natürlich.
Bettina, wann warst du zuletzt stolz über die Berichterstattung des ZDF?
Naja, wir sind natürlich immer sehr selbstkritisch, also auch wenn dann immer Fehler passieren, aber wir haben auch gerade jetzt aktuell sehr viel Anlass, stolz zu sein. Ich habe gerade heute eine Sitzung gehabt mit Kollegen, die eine zweiteilige Dokumentation gemacht haben, So geht Frieden. Wir müssen ja viel über Kriege berichten, Iran, Ukraine, und machen das, glaube ich, auch sehr gut und sehr verantwortungsbewusst. Aber jetzt haben wir uns mal mit unserer Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf das Thema vorgenommen, So geht Frieden. Was sind eigentlich die Bedingungen dafür, die erfüllt werden müssen? Wie kann wieder Frieden auch nach Krieg geschlossen werden? Und das ist ein tolles Produkt, eine zweiteilige Dokumentation, die man im Moment sehen kann und wo wir auch merken, dass öffentlich sehr viel Interesse daran besteht. Also die Leute haben offenbar auch Interesse daran.
Also im besten Fall ist Interesse da, es sind gute Erfahrungen da und doch gibt es enorme Kritik an den Kirchen und auch an den Medien, was die Medien betrifft, angefangen vom Vorwurf der Lügenpresse bis hin zur Forderung nach Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bettina, was trifft dich am stärksten?
Ja, es ist ein Prozess, der ja jetzt schon einige Jahre auch läuft und natürlich auch mit einem zunehmenden Aufkommen des Populismus, auch mit Kräften, extremeren Kräften, insbesondere auch sozusagen aus dem rechten Spektrum, ist dieses eine Entwicklung, die natürlich den Öffentlich-Rechtlichen ins Visier nimmt. Auch deshalb, weil er natürlich mal erfunden worden ist, um unabhängig zu berichten. Und die Angriffe werden auch brutaler. Auch Reporterinnen, Reporter, Korrespondentinnen werden angegriffen. Und wir sind natürlich auch unter viel, viel stärkerer Beobachtung. Kein Fehler wird sozusagen mehr verziehen, selbst dann, wenn er korrigiert wird, sondern jeder Fehler ist nur Beleg dafür, in dieser Denke, nur Beleg dafür, dass insgesamt sozusagen da keine Qualität herrsche. Wir können nicht versprechen, dass wir nie Fehler machen. Aber wir können daraus lernen, weil dann natürlich unsere Glaubwürdigkeit davon abhängt. Aber wogegen ich mich eben auch sehr wehre, ist das ungerechtfertigte Angriffe. Wie sie geschehen und insbesondere auch im Netz geschehen und Kampagnen gegen uns, da ziehe ich dann meine roten Linien und sage, da müssen wir dann auch standhaft sein und klar sein in der Abwehr. Denn da geht es bestimmten Kräften nicht darum, dass wir Fehler korrigieren oder dass wir besser werden, sondern da geht es darum, uns abzuschaffen. Das muss man ganz klar sehen. Und das ist sozusagen jetzt mal die Kampfaufstellung.
Bischof Kohlgraf, welche Kritik an den Medien können Sie denn nachvollziehen?
Es ist nicht die Kritik, die natürlich auch manchmal innerhalb der Kirche geäußert wird, dass es kirchenkritische Themen gibt. Das ist, glaube ich, nicht mein Problem. Ich würde sogar sagen, etwa im Hinblick auf die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche, haben die Medien einen wichtigen Schub gegeben, dass sich die Kirche überhaupt diesem Thema gestellt hat. Also das ist ein Verdienst auch seriöser Medien. Manchmal ärgere ich mich persönlich, wenn ich den Eindruck habe, es wurde nicht richtig recherchiert. Das gibt es natürlich manchmal auch. Ich hatte das Missbrauchsthema etwa angesprochen. Ich glaube, wir sind jetzt schon Schritte weiter, aber es gab auch vor Jahren noch manchmal so Sätze, die Kirche muss endlich mit den Staatsanwaltschaften zusammenarbeiten und so weiter, was längst getan wurde. Da habe ich manchmal gedacht, Leute, schaut euch den aktuellen Stand auch an und wiederholt nicht nur Klischees. Die Gefahr ist manchmal groß, und zwar jetzt nicht nur in Dokumentationen, die sind oft auch seriös gemacht, sondern auch in Satire, in Kabarett. Auch das darf sein. Man darf sich über Kirche lustig machen, aber es muss irgendwo auch eine gewisse Grundlage haben, die auch der Wirklichkeit entspricht. Und das erlebe ich manchmal nicht, dann ärgere ich mich, weil Kirche ist halt auch nicht nur Klischee.
Wann haben Sie sich mal durch Medien ertappt gefühlt?
Ich persönlich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber natürlich, also die Kirche als solche ist natürlich auch Teil einer auch kritischen Berichterstattung. Ich habe die Missbrauchsskandale angesprochen. Ich habe auch verschiedene Formen von Machtgebaren im Kopf. Ich denke nur an die Situation in Limburg vor einigen Jahren. Da haben Medien natürlich auch eine Arbeit gemacht. Man kann sich immer streiten, auch da, ob jede Berichterstattung immer, sage ich mal, wirklich konstruktiv war. Aber
also
insgesamt,
Sie meinen jetzt in Limburg, als sehr viel Geld ausgegeben wurde,
und zwar ohne
so
Kontrolle,
goldene Badewanne ging.
Die,
ne?
Goldene Badewanne, die es gar nicht gibt, aber so, wo einfach auch wo Macht ausgeübt wurde. Und das ist ja nicht nur dieses eine Beispiel. Das mag es in der Kirche immer mal wieder auch geben, dass bischöfliche Macht, die ja in vielen Bereichen eben nicht kontrolliert wird, das ist ja auch ein innerkirchliches Thema, was wir diskutieren, wenn das auch aufgespießt wird. Ich glaube, da tun die Medien auch einen gesellschaftlich, auch kirchlich wichtigen Dienst, da den Finger in Wunden zu legen. Und dann muss man halt sagen, gut, also wenn es falsche Anschuldigungen sind oder Verdächtigungen sind, werden wir damit professionell als Kirche auch umgehen müssen und uns diesen Vorwürfen stellen. Wenn es berechtigte Vorwürfe sind, dann haben wir daran zu arbeiten, weil das auch ein Teil ist der Glaubwürdigkeit, für die wir als Kirche natürlich stehen wollen.
Ich beobachte so eine Konsequenz. Also erstmal begrüße ich es durchaus, wenn Sie auch sagen, da haben Medien auch eine wichtige Aufgabe übernommen. Das wäre ja auch unsere als Medium, ne? Zu sagen, wir legen da den Finger in die Wunden und da muss was passieren. Und natürlich gehört zu einer guten und qualitativen Berichterstattung, dass man gut recherchiert und dass man auch nicht falsche Behauptungen dann verlängert, sondern richtig stellt. Also da würde ich jetzt für unser Haus zum Beispiel in Anspruch nehmen, dass wir das sehr ordentlich machen. Aber ich kann da Ihre Erfahrungen durchaus verstehen. Was ich glaube oder was ich wahrgenommen habe, Bischof Kohlgraf, ist so ein bisschen, dass am Ende natürlich die langen Jahre auch des Missbrauchsskandals, der Aufdeckung, der Bearbeitung, am Ende die Kirche, die katholische Kirche als Stimme in der Öffentlichkeit gehemmt hat. Das haben Sie vorhin schon mal selber darauf hingewiesen. Und das ist eigentlich etwas, was schade ist. Wo sitzen heute noch kirchliche Stimmen, starke Stimmen in Talkshows? Werden sie nicht mehr eingeladen? Nein, ich glaube, sie kommen auch nicht mehr. Und das sicherlich auch aus einer Angst heraus, dass man 2 Stunden über Frieden und Krieg redet und in der Minute danach kommt aber dann doch noch die Frage, und wie steht's denn um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals? Das hemmt natürlich die katholische Kirche. Und da muss man irgendwie raus. Und ich sehe nicht, dass sie die Idee hätten, wie das geht. Oder wo sind charismatische Persönlichkeiten? Wie es ja zum Beispiel so ein Bischof Marx immer gewesen ist und wäre. Aber auch den hört man nicht mehr.
Man ist natürlich leicht, gerade in diesem Thema, schnell in der Position der Selbstrechtfertigung. Und das kann ja nicht die Botschaft sein, sondern was da geschehen ist und teils geschieht, ist ein Verbrechen, ist schlimm. Und es muss aufgearbeitet werden und es wird aufgearbeitet. Deswegen würde ich auch sagen, auch ich trete heute nach 8 Jahren intensiver Arbeit an diesen Themen, und wir lernen dabei als Kirche auch eine ganze Menge, aber nach 8 Jahren Arbeit an diesen Themen trete ich heute auch Medien mit einem anderen Selbstbewusstsein gegenüber als noch vor 8 Jahren, wo man mit dem Rücken an der Wand stand letztlich und auch erstmal gucken musste, was ist da eigentlich. Ich glaube, da ist viel, viel, viel geschehen. Aber dennoch bleibt man immer in dieser Position, ich erkläre, dass wir doch eigentlich besser sind, als ihr alle meint. Und das ist eine schwierige Botschaft. Ich glaube, dass man so Glaubwürdigkeit allein nicht schafft. Und was die charismatischen Persönlichkeiten angeht, damit meine ich jetzt nicht Kardinal Marx persönlich, aber was charismatische Persönlichkeiten angeht, ist man insgesamt vorsichtiger geworden, auch in der Kirche, darauf zu setzen. Ich glaube, es geht tatsächlich dann mehr wirklich um Sachargumente, die Kardinal Marx, um ihn nochmal zu bringen, selbstverständlich hat. Aber das Setzen auf charismatische Persönlichkeiten sieht man, dass das überall bröselt.
Ich empfinde einfach auch als Katholikin einen Missstand. Ja, wo sind die Gedanken, die Sie einbringen müssten als Kirche in Zeiten von Krieg, Krise, ne, unüberschaubaren Entwicklungen technologisch, KI etc. Das sind alles Themen, wo sich eigentlich Kirche zuständig fühlen könnte.
Tun wir auch. Das ist manchmal, glaube ich, auch eine Frage der Wahrnehmung. Also etwa als Präsident von Pax Christi bin ich zu dem Krieg- und Friedensthema ziemlich häufig unterwegs, auch auf Podien und so weiter. Das wird auch wahrgenommen. Auch in diesem Jahr jetzt wieder auch Richtung Katholikentag in Würzburg. Das sind schon Themen, die auch etwa jetzt mit mir verbunden werden, auch mit anderen Bischöfen. Und dann gibt's natürlich Stefan Heese mit dem Migrationsthema, der Erzbischof von Hamburg. Aber wie man sozusagen den Blick weiten kann für die vielen Themen, die Kirche ja auch hat und auch bedient. Es ist ja längst nicht so, dass wir nicht mehr über den Glauben reden oder nicht über andere gesellschaftlich relevante Fragen. Aber sie werden halt nicht so wahrgenommen, glaube ich, wie manche Themen, die dann sich immer wieder in den Vordergrund dann auch spielen.
Dafür haben wir ja zum Glück auch den Podcast hier, dass wir solche Themen auch, die gesellschaftlich relevant sind, diskutieren und besprechen. Ich höre jetzt auch so ein bisschen die Ermutigung raus, ja, gehen Sie doch mal in eine große Talkshow und suchen noch mehr die Öffentlichkeit. Das wäre ja mal was Interessantes. Jetzt wollte ich aber mal bei dir fragen, Bettina. Du hast ja eben schon gesagt, du bist katholisch und wie wir hören, du kennst natürlich die Kritik auch als Journalistin an der Kirche sehr gut. Wie oft hast du dich schon gefragt, ob du weiterhin in der Kirche bleiben möchtest?
Also ich bin in der Tat in der Kirche, habe mich immer mal wieder damit auseinandergesetzt und war sicherlich auch immer mal wieder auf dem Weg zu fragen, kann ich darin bleiben? Also auf der Hochphase, in der Hochphase des Missbrauchsskandals, als halt ein ums andere Gutachten rauskam und man dachte, man schaut wirklich in Abgründe. Aber am Ende habe ich es nicht getan, weil erstens bringt es ja auch nichts und zweitens, also der Kirche bringt es jetzt relativ wenig, wenn ich austrete. Aber ich hatte trotzdem immer eine Verbindung, die ich gespürt habe. Eine persönliche Verbindung, die sicherlich auch aus meiner Sozialisation kommt, die durchaus katholisch war. Ich habe die Anknüpfungs- oder sagen wir mal die Verbindungsfäden da nicht verloren. Bei aller Kritik und auch bei aller kritischen Betrachtung, nicht nur als Journalistin, sondern einfach auch als Katholikin und Bürgerin und Mensch. Und ich habe auch durchaus verschiedene Erfahrungen im privaten Umfeld gemacht, wo sich einfach Kirche wirklich schlecht benommen hat, katholische Kirche. Ne, die Beispiele kennen Sie alle. Ne, da werden schwule Ehen nicht akzeptiert, lesbische Ehen nicht akzeptiert, gemischt konfessionelle Paare nicht getraut, also alles Mögliche, was die ganze Palette von Erfahrungen. Und daran kann man sich schon abarbeiten, wenn man mal in die Vergangenheit guckt, was in katholischen Internaten passiert ist, alles im Namen der Kirche, ne, was wie Menschen gelitten haben, da braucht man über den Missbrauchsskandal noch gar nicht zu reden, dann sind da schon genügend Punkte, an denen man sich wirklich reiben muss, als Christ, die Grund genug wären, auszutreten. Bei mir hat es eher dazu geführt, dass die Distanz ein bisschen größer geworden ist, dass ich natürlich noch schärfer journalistisch drauf geguckt habe auch. Aber am Ende schon auch eine Entwicklung wahrnehme. Das ist schon auch etwas. Und versuche auch, den Blick etwas zu weiten. Was mich an der katholischen Kirche immer begeistert hat, ist das Globale. Also wo ist eine Organisation, die wirklich noch weltumspannend agiert und auch Dinge einschätzen kann und auch ne, Menschen relativ nah ist an den Menschen. Da gibt's nicht mehr so viel. Und die es noch gibt, stehen auch in Frage. Also das ist schon etwas, dass ich auch Chancen sehe und Möglichkeiten sehe, so dass ich nicht dazu kam, die Verbindung zu kappen.
Und offenbar ist es so, dass du kommst aus dem Münsterland, dass auch noch Erfahrungen da sind aus der Kindheit oder Jugend, die du schön fandest?
Ja, ich habe eine sehr katholische Prägung mit Elternhaus, Schule etc. in diesem sehr katholischen Münsterland, ne, wo man immer sagte, Herr Bischof, Sie kennen das, als Nordrhein-Westfale, in Münster regnet es entweder oder es läuten die Glocken und wenn beides zutrifft, ist Sonntag. Also das ist so das Klassische. Das ist meine Sozialisation gewesen. Und die trägt natürlich, an dieser Stelle ist es natürlich auch ein bisschen sozusagen Kinderglauben, was immer sich noch hält, ist auch gar nicht so schlecht hier und da.
Bischof Kohlgraf, es klingt ja auch so ein bisschen so, als wäre das etwas Glückssache, mit welchen Erfahrungen man aufwächst in der katholischen Kirche. Also die einen sind sehr angetan von den positiven Kindheits- und Jugenderfahrungen, die anderen dann weniger oder vielleicht auch tatsächlich verletzt, tief verletzt. Wie konkret können Sie Vertrauen zurückgewinnen?
Ich glaube, wir müssen sehr gut hören auf diese Erfahrungen, die Menschen machen. Und es geht ja auch nicht nur darum, Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch große Schritte im Blick auf Prävention gemacht, auf Intervention und in der Begleitung von Menschen. Und das betrifft jetzt natürlich das Thema des Missbrauchs. Es betrifft aber auch andere Felder. Ich glaube, dass wir auch im pädagogischen Bereich etwa erheblich weiter sind als in den 50er Jahren im Münsterland oder in Köln, wo ich groß geworden bin. Das sind einfach, glaube ich, schon auch Schritte, die Kirche da auch macht. Und ich glaube, dass es neben den negativen Erfahrungen, die jetzt auch genannt wurden, natürlich immer auch die andere Seite gab, wo es etwa Erzieherinnen, Erzieher gab, die sehr wohl um die Würde des Kindes etwa wussten und die mit Kindern und Jugendlichen anders umgegangen sind als vielleicht die Gesellschaft insgesamt, wo noch eine sehr schwarze Pädagogik herrschte. Also hier in meinem Flur hängt ein Bild von Maria Ward, eine der großen Erzieherinnen. Die wusste schon um die Würde des Kindes. Und deswegen sage ich auch manchmal, man kann manche Dinge, die vorgefallen sind, nicht einfach damit begründen, das war halt so, dass man Kinder schlug oder das war halt so. Es gab in der Kirche auch immer die anderen Persönlichkeiten, die wussten, dass das nicht einfach so selbstverständlich ist, sondern dass Kinder auch mit Respekt und wirklich auch mit Liebe behandelt werden müssen. Also das sind so Beispiele. Ich glaube, dass da eine ganze Menge läuft und am Ende kann es auch nicht nur der Bischof sein, auch wenn es wichtig ist, dass der Bischof als glaubwürdig natürlich gesehen wird, weil der auch für Kirche steht, für viele Menschen. Aber am Ende sind es auch die vielen Menschen vor Ort, die tatsächlich auch Kirche und Glauben leben. Und ich glaube, dass es die gibt. Natürlich, jeder Mensch auch mit seinen Fehlern, mit seinen Grenzen, aber eben auch in diesem Bewusstsein, vielleicht auch Fehler und Schwächen zugeben zu können und nach neuen Anfängen zu suchen. Das gehört auch immer wieder zur Glaubwürdigkeit. Die kann man sich allerdings immer nur schenken lassen von Menschen, die kann ich nicht einfordern.
Und die Menschen werden natürlich ungeduldiger.
Ne? Die Menschen werden ungeduldiger.
Je länger es dauert, werden sie ungeduldiger. Und was meine Wahrnehmung noch so war, ich habe persönlich jetzt wirklich auch von Kirche profitiert. Ich habe zum Beispiel auch die Journalistenausbildung der Deutschen Bischofskonferenz gemacht, beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses hieß es damals noch, und habe da eine gute Ausbildung bekommen in einem größeren kirchlichen Rahmen. Ich war jetzt bei keiner Bistumszeitung oder so, aber ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Und gerade die, da kenne ich einige Fälle, die der Kirche wohlgesonnen sind, die auch gute Katholiken waren, die positive Erfahrungen gemacht haben, sind aber durch viele weitere Erfahrungen und auch durch den langen Zeitraum und dieses schwierige sich vorwärts bewegen, auch teilweise wirklich vertrieben worden. Jetzt gab es gerade wieder irgendwie die aktuellsten Austrittszahlen. Und das ist wirklich etwas, wo ich nicht weiß, Herr Bischof, das würde mich interessieren. Nimmt die Kirche das wahr oder sagt sie im Grunde, naja, wir werden jetzt ein nächstes Stadium erreichen, in dem wenden wir uns dann vielleicht eher wieder globaleren Themen zu. Es gibt einen neuen Papst. So, und jetzt gucken wir mal, was übrig bleibt und mit denen arbeiten wir dann weiter.
Das einfach hinzunehmen, das ist natürlich nicht die Lösung. Also es ist ja kein blindes Schicksal, was uns da trifft. Ich glaube, die Analyse ist nicht ganz so einfach. Das heißt, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Ich sehe ja auch die Probleme. Die Probleme kommen auch bei mir auf den Schreibtisch und auch Menschen melden sich bei mir und erklären mir, was sie an der Kirche schwierig finden. Ich begegne halt unterschiedlichsten Positionen. Ich sehe schon die, das ist auch eine sehr starke Gruppe, die sagen, uns gehen Reformen zu langsam, uns geht das alles zu langsam. Wobei uns auch die Studien der letzten Jahre gezeigt haben, auch wenn die Kirche reformbereiter und schneller in Reformen wäre, würde das wahrscheinlich die Statistiken nicht wirklich bessern. Das muss man auch sagen, das spricht aber nicht gegen Reformen, die müssen von der Sache her gut begründet sein. Ich erlebe aber auch die anderen Stimmen, die mir sagen, uns geht's eigentlich zu schnell. Wir wollen eigentlich, Kirche ist noch der letzte Hort, da wo was bleibt, da, wo ihr nicht permanent verändert und nicht permanent sagt, das und das muss anders werden, neuer werden. Ich erlebe aber auch, muss ich sagen, und da mache ich auch manchmal so meine Fragezeichen, dass die Bindung vieler Menschen zur Kirche mittlerweile so dünn ist, dass eine Kleinigkeit reicht, zu sagen, so jetzt war es das für mich. Das sind manchmal für mich wirklich auch Dinge, die kann ich auch schon fast nicht mehr nachvollziehen. Wenn jemand wegen irgendeiner Kleinigkeit irgendwie einmal seinen Willen nicht durchgesetzt zu haben gegenüber dem Pfarrer, dann sagt, jetzt trete ich halt aus. Wo ich sage, naja, es gibt ja vielleicht auch in der Gemeinde andere Stimmen. Ihr müsst euch halt auch vor Ort ein Stück einigen, was da ist. Und es gibt viele Studien zu diesen Themen wie Kirchenaustritte, die aber alle nicht wirklich eindeutig sind in der Richtung.
Es gibt eben, glaube ich, dann den Verdacht manchmal, dass auf Zeit gespielt wird. Ne? Jetzt bei dem synodalen Weg haben sie dann die langen Bänke aufgestellt, so nach dem Motto, was wird hier auf die lange Bank geschoben? Und dann kommen wieder die sagen, na ja, 2000 Jahre, so schnell geht's auch nicht in der katholischen Kirche. Aber das bleibt ein Spannungsfeld.
Es bleibt ein Spannungsfeld und Sie haben die globale Dimension angesprochen. Damit will ich nicht sagen, dass Weltkirche immer sozusagen nur die Bremserfunktion hat. Aber es geht natürlich auch darum, mit den deutschen, auch berechtigten Anliegen, auch diese globale Vernetzung nicht einfach aufzukündigen. Auch das sind sehr dünne Fäden oft. Und das ist halt ein bisschen auch, sage ich mal, die Spannung im Bischofsamt zu sagen, ja, ich sehe schon auch die Notwendigkeit, Dinge im Guten zu verändern. Ich bin aber auch Teil eines größeren Organismus irgendwo. Und es gibt durchaus auch, das meine ich nicht wertend, aber es gibt durchaus auch sehr konservative Stimmen, die auch ihre Berechtigung haben, sofern sie sich denn auf dem Boden, sage ich mal, auch von Gemeinschaft und Grundgesetz und so weiter bewegen.
Ja. Ja, wie gewinnen wir Vertrauen zurück, Bettina? Das ist auch sicher eine Frage, die das ZDF aktuell umtreibt. Im Heute-Journal wurde ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Video gezeigt, als wäre es real. Der Fall wurde intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Wie hast du als Chefredakteurin des ZDF das erlebt?
Also das war ein schwerer Fall, es war einfach ein richtiger Fehler und hat deshalb natürlich auch für so eine große Breitenwirkung gesorgt, weil er in einem unserer Flaggschiffe, dem Heute-Journal, passiert ist. Das Heute-Journal steht für Qualitätsjournalismus, das tut es auch weiterhin, aber da fällt natürlich ein solcher Fehler richtig auf. Es ist einer, der ist auch klar benannt worden und es hat auch Konsequenzen gegeben. Da war eine Korrespondentin am Werk, die wirklich einfach nicht unsere Regeln beachtet hat. Wir haben diese Regeln im Umgang mit KI und das ist ganz klar, dass KI-generierte Szenen in einem Nachrichtenbeitrag nichts zu suchen haben, es sei denn, es geht um KI und man thematisiert sie und macht es sehr transparent. In dieser Weise war das einfach ein Fehler und war für uns jetzt aber auch nochmal der Anlass zu sagen, so, wir stehen wirklich an der Schwelle oder wir haben sie schon überschritten zu einem völlig neuen Zeitalter. Dieses KI-Zeitalter wird schon vermutlich dieses Jahr dazu führen, dass wir in ganz, ganz vielen Fällen keine Gewähr mehr haben. Sind das jetzt KI-generierte Bilder oder sind es reale Bilder? In den sozialen Medien ist das schon jetzt sehr verbreitet. 80% der neuen Musik wird mit KI generiert. Also was ist noch real und was ist Fake. Und wir gerade als öffentlich-rechtliche Medienanbieter wollen natürlich da eine Instanz sein, weil wir haben die Mittel und die Möglichkeiten und die Kompetenzen, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Also der Fall, ein Moment der Kritik an Mitarbeitenden, auch ein Moment der Selbstkritik für dich?
Wir müssen, glaube ich, als Öffentlich-Rechtliche auch signalisieren, dass wir die Fähigkeit zur Selbstkritik haben. Wir müssen dann einräumen, dass wir Fehler machen, wenn wir welche machen. Wir müssen keine Fehler einräumen, die uns unterstellt werden von Interessierter, auch womöglich politischer Seite. Aber das ist wichtig, denn zu dem Vorwurf gehört manchmal die mauern sich auch ein, ne? Die machen auch eine Wagenburg und alle anderen sind schuld, aber selbst bewegen sie sich nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und dafür stehe ich auch als Chefredakteurin. Darum müssen wir kämpfen, weil es eben, letzter Satz, so viele sehr interessierte Kräfte gibt, die jeden Fehler instrumentalisieren und skandalisieren und immer wieder hervorheben, weil sie eigentlich andere Ziele verfolgen, nämlich, dass es uns nicht mehr gibt.
Also war das dann schon so eine Phase, wo es dann ein paar schlaflose Nächte gab und du dir dann gedacht hast, Mist, das war jetzt wirklich das Blödste, was passieren konnte?
Ja, das ist, also ich glaube, es war eigentlich klar, dass irgendwann jemand reinfällt und so richtig reinfällt. Und dieses war ein leider vermeidbarer Fehler, der leider gemacht wurde. Und deshalb war es umso ärgerlicher, ne, dass wir es gemacht hatten. Aber dass man jetzt Schwierigkeiten hat in der Prüfung und Verifikation von Bildmaterial, gehört zu der neuen Zeit. Ich weiß in der Branche von vielen, die sich gefreut haben, dass sie es nicht waren, die reingefallen sind, sondern wir es waren. Ich hätte es mir sparen können, aber so ist es und wir müssen jetzt daraus lernen und so gesehen können wir dann als gebrannte Kinder im Grunde eigentlich am Ende auch noch Kompetenz gewinnen und daraus, glaube ich, auch wieder neues Vertrauen generieren.
Mit welchen Maßnahmen kann das jetzt laufen?
Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Maßnahmenkatalog aufgelegt. Da geht es erstmal um nochmal wieder Wissensvermehrung zum Thema künstliche Intelligenz, zum Thema Verifikation. Wie sehen falsche und richtige Bilder aus? Woran kann man es noch erkennen? Wir werden uns auch mit der eigenen Fehlerkultur nochmal auseinandersetzen. Finde ich ein großes Feld, was wichtig ist. Wir werden nochmal Quellen ganz anders betrachten. Ne, wir arbeiten ja gut. Und wir haben Standards und wir haben Workflows, die eingespielt werden. Aber man ist jetzt in einer Zeit, da kann man sich das wirklich alles nochmal gut vor Augen führen. Also welche Quellen sind wirklich zuverlässig? Und sobald ich in den Bereich von Social Media komme, bin ich auf sehr, sehr unsicherem Gelände. Das muss jedem klar sein. Wir müssen auch den Zuschauern gegenüber sehr deutlich unsere Quellen kennzeichnen, transparent machen, damit es nachvollziehbar ist. Das ist so ein Punkt. Wir werden die redaktionellen Abläufe nochmal auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube, dann können wir einfach dieses Sicherheitsnetz, was wir brauchen, weil immer Fehler passieren. Wir senden 24/7 rund um die Uhr. Es passieren, sind Menschen am Werk, es passieren Fehler. Aber wir dürfen sie nicht auf Sendung bringen. Und deshalb muss das Sicherheitsnetz engmaschiger geknüpft werden. Und daran arbeiten wir jetzt.
Bischof Kohlgraf, jetzt gegen Ende des Gesprächs die Frage, was ist aus Ihrer Sicht das stärkste Argument zu sagen, auch für die Zukunft? Christentum ohne Kirchen, das geht gar nicht.
Das Christentum, wie eigentlich alle großen Religionen, sind auf Gemeinschaft angelegt. Und das ist von Anfang an so, wenn man ins Neue Testament schaut, natürlich auch schon viel früher im Judentum. Es geht immer um gemeinschaftlichen Glauben, weil es auch um Korrektur geht, glaube ich, weil es auch dazu gehört, anzuerkennen, dass ich nicht als Einzelner im Besitz der Wahrheit bin, sondern wir können, so hat es Papst Leo einmal formuliert, wir können eigentlich die Wahrheit des Glaubens oder die Wahrheit Gottes immer nur gemeinsam suchen und finden. Und selbst, ich sag mal, Fernsehgottesdienste, die ja auch für viele Menschen ein wichtiger Zugang noch zu dieser Glaubensgemeinschaft sind, verbinden ja nochmal mit dieser Gemeinschaft, sind ja auch nicht nur ein einzelner Genuss eines Einzelnen, sondern ich glaube gerade diese Gottesdienste sind auch nochmal ein Beweis dafür, dass Glaube gemeinsam funktioniert. Und also das ist für mich sehr wichtig. Ich würde den Glauben nicht kennengelernt haben, wenn ich nicht eine Gemeinschaft kennengelernt hätte. Mit all den Fragen, Sie haben auch angesprochen, Frau Schneider, eben, es kann sein, dass ich gute Erfahrungen gemacht habe, aber jemand anders diese Erfahrungen als eher bedrückend erlebt hat. Und das weiß ich aus meiner eigenen Biografie auch, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin, die für mich ganz, ganz viele Möglichkeiten geboten hat. Ich aber auch um Menschen weiß, die das in derselben Gemeinde so nicht erlebt haben. Das ist auch oft manchmal, oder ich will sagen, sehr zufällig, an wen man gerade gerät oder welche Angebote man gerade wahrgenommen hat. Aber das gehört zur Gemeinschaft dazu. Und ich glaube, dass viele Menschen auch noch sehr bewusst in der Kirche sind, auch mit kritischen Fragen, die auch sein müssen und sein dürfen, aber sehr bewusst auch sagen, diese Gemeinschaft ist dann auch noch eine Chance, etwas zu verändern.
Bettina, was ist für dich so der wichtige Punkt? Warum braucht es weiterhin das ZDF, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ich glaube, dass wir wirklich eine integrierende Wirkung haben. Das konnte Fernsehen immer, kann es heute nicht mehr in dem Maße, wie das früher mal in der Lage war, die großen Wetten-Das-Sendungen, sage ich nochmal, weil es halt auch ein ZDF-Format ist, ne, was wirklich Millionen um Millionen einsammelte in dieser Gesellschaft. Aber wir sehen natürlich, Sportereignisse, ne, haben wirklich eine integrierende Funktion für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass in der jetzigen Zeit, wo jeder im Netz Bestätigung für seine noch so abstruse Meinung finden kann, die Blasenbildung im Netz so fortgeschritten ist, die Polarisierung so fortgeschritten ist, es nur noch darum geht, sich gegenseitig sozusagen den Hammer auf den Kopf zu schlagen, um dann eine Diskussion zu gewinnen, dass in dieser Zeit wirklich Instanzen wichtig sind, die diese Integrationsleistung noch bieten. Und da sehe ich Öffentlich-Rechtliches und in der Tat hat das aber eine gewisse Haltung zur Folge. Wir müssen nämlich sozusagen alle erreichen. Wir müssen Jung und Alt erreichen, stärker als wir das bisher noch tun. Und wir müssen auch die Vielfalt sozusagen von Meinungen und Perspektiven erreichen. Und ob wir da eine Engführung hatten in den letzten Jahren, müssen wir auch da selbstkritisch prüfen. Ich glaube eher nicht, aber wir müssen uns das auch wirklich vornehmen. Denn sonst können wir diese Integrationsleistung, die am Ende eine Leistung ist für Demokratie und zur Stärkung der Demokratie, nicht leisten.
Lassen wir doch jetzt ganz zum Schluss nochmal unserer Vorstellung freien Lauf. Bischof Kohlgraf, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich von Journalistinnen und Journalisten wünschen?
Eine ausgewogene Berichterstattung. Das ist für mich auch beim Zeitunglesen etwa immer sehr wichtig, klar zu erkennen, ist es ein Bericht oder ist es eine Meinung? Und das gut zu trennen. Und ich glaube, dass wir insgesamt im Gespräch bleiben, das würde ich mir wünschen. Das erlebe ich aber auch tatsächlich so, nicht nur jetzt gerade.
Was würdest du dir, Bettina, wünschen von Bischöfen?
Oh, von Bischöfen gleich. Jetzt darf ich mir was wünschen in der katholischen Kirche als Frau. Mensch. Also ich schauen Sie auf die Frauen, das tun Sie, das weiß ich, auch in der ganzen synodalen Wegentwicklung, aber die Ergebnisse sind ja noch nicht so hundertprozentig überzeugend, ne? Das ist auch klar. Ich habe die schöne Erfahrung gemacht, das muss ich schnell noch loswerden, dass ich eingeladen wurde vor 2 Jahren im Speyerer Dom eine Fastenpredigt zu halten, was ich sehr gerne gemacht habe. Aber ich habe auch schon gemerkt, das schafft Distanz. Die Haltung dessen, der da auf der Kanzel steht, zu dem andächtig lauschenden Volk, da muss was überbrückt werden. Und deshalb wär mein Wunsch, bleiben Sie nah an den Menschen, das kann katholische Kirche, bleiben Sie nah an den Menschen und gehen Sie auch mit den Menschen in die Zukunft. Das ist, glaube ich, die Erwartung und das würde ich mir auch wünschen.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Ganz herzlichen Dank, Bettina Schausten, für das Gespräch.
Sehr gerne, war toll.
Vielen Dank.
Auch ich bedanke mich bei Frau Schausten, bei Frau Schneider. Danke.
Vielen Dank allen fürs Zuhören, Kommentieren, Abonnieren und weiterempfehlen. Unsere kommende Folge erscheint Mitte Mai. Eine gute Zeit, bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.